Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, so kurz am Ende vor dem Jahr 2018 haben wir heute nochmal ein, so wie ich finde, wirklich herausforderndes Thema. Im Rahmen unserer Predigtreihe Gott begegnen und auch im Rahmen unserer Predigtreihe Ehe und Familie. Und das Thema lautet Gott begegnen auf dem Weg der Treue. Herausfordernd für mich, weil wir in der Bibel sehr, sehr viel über die Treue Gottes lesen können, weil die Treue in der Person Gottes wiederzufinden ist. Aber herausfordernd für uns, weil der Maßstab Gottes über die Treue sehr hoch ist. Nun, es eignet sich so am Ende eines Jahres, das machen wir, denke ich, auch in den Feiern, es eignet sich, zurückzublicken und das Jahr Revue passieren zu lassen. Und zu prüfen, bin ich meinen Zielen, bin ich meinen guten Vorsätzen, die wir uns gegeben haben, bin ich diesen Zielen treu gewesen, bin ich diesen Vorsätzen treu gewesen? Vielleicht hast du dir vorgenommen, regelmäßig mit deiner Frau etwas zu unternehmen oder regelmäßig ihr Geschenke zu machen oder du hast dir vorgenommen, mehr Zeit für deine Kinder zu haben. Oder du hast dir vorgenommen, einen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen und diesen treu auszuüben. Und wir merken, wenn wir über die Treue sprechen, dann reden wir schnell darüber, dass wir eine Aufgabe, dass wir eine Verantwortung, dass wir eine Rolle, dass wir diese regelmäßig ausüben, dass wir die Verantwortung wahrnehmen. Doch bei der Beurteilung und bei der Bewertung, ob du in deiner Sache wirklich treu gewesen bist, dann werden wir merken, das ist gar nicht so einfach. Während du vielleicht sagst, ich habe im letzten Jahr meiner Frau ganze 2-mal Blumen gebracht nach Hause und ich habe mich um 200% gesteigert und ich bin diesem meinem Vorhaben treu gewesen, sagt vielleicht ein anderer, der auch 2-mal Blumen nach Hause gebracht hat, ich habe total versagt. Ich wollte eigentlich jede Woche Blumen bringen. Wann sind wir treu? Was ist denn Treue überhaupt? Wenn wir ja darüber nachdenken wollen, und das Thema sagt es schon, dann müssen wir Gott begegnen auf dem Weg der Treue, denn er ist Treue. Und wenn wir Gott begegnen möchten, dann müssen wir in sein Wort schauen. Und das möchten wir heute machen. Wir möchten uns zu 4 Fragen Gedanken machen und das machen wir anhand des Buches Ruth. Wir wollen die Geschichte von Ruth etwas uns anschauen und zu diesen Fragen uns Gedanken machen. Was heißt Treue gegenüber meinem Nächsten, gegenüber meinem Mitmenschen? Was heißt Treue gegenüber meiner Frau? Oder meinem Mann? Und was mache ich, wenn ich untreu bin? Und der 4. Punkt, Gott ist treu, auch wenn es dir manchmal anders scheint. Wer eine Bibel dabei hat, dem ermutige ich, das Buch Ruth aufzuschlagen. Wir werden immer einzelne Texte aus dem Buch Ruth anschauen und so könnt ihr es mitverfolgen. Das Buch Ruth beginnt mit einer israelitischen Familie. Diese Familie besteht aus 4 Personen. Das ist Elimelech, das ist der Vater. Und das ist Naemi, das sind Vater und Mutter. Und sie haben 2 Söhne, Mahlon und Kilion. Und diese Familie reist aus Bethlehem, aus Juda aus, in das Gebiet Moab. Moab, das ist im heutigen Jordanien, also ganz so in der Nähe, wo Johannes und Christina wohnen, ganz ungefähr, können wir uns das besser vorstellen. Und die reisen dorthin, sie ziehen um aufgrund einer Hungersnot. Als Familie reisen sie nach Moab. Die beiden Söhne sind noch nicht verheiratet und ich weiß es nicht genau, aber man könnte daraus ableiten, dass sie einfach noch jung sind, dass sie in einem jungen Alter sind und diese Familie steht somit mitten im Leben. In Moab angekommen, ist das Problem der Hungersnot beseitigt, doch es beginnt eine sehr, sehr schwierige Zeit für Naemi, insbesondere für Naemi. Elimelech, ihr Mann, der Vater der Familie, stirbt und sie bleibt mit ihren beiden Söhnen allein. Und wir können es nur erahnen, was dieser Schicksalsschlag für diese Familie bedeutet hat. Wenn heute der Tod eines Vaters in der heutigen Zeit eine Familie vor wahnsinnige Herausforderungen, nahezu die man kaum bewältigen kann, stellt, sowohl finanziell als auch in der Verantwortung, in den Aufgaben, in der Erziehung, und das trotz, wir haben eine soziale Absicherung, wie viel größer war damals die Tragik für die Familie? Der Tod eines Vaters bedeutete damals für die Familie Armut und er bedeutete bis hin zur Existenzbedrohung. Sie wusste nicht, wie lange werden wir noch leben können. Ausgereist in ein fremdes Land und der Vater stirbt. Ein sehr harter Weg steht vor Naemi und vor ihren Jungs bevor. Die Jungs wachsen heran und ich stelle es mir so vor, dass Naemi langsam wieder Hoffnung schöpft. Die Jungs bilden für Naemi die Altersvorsorge. Damals war es so. Sie werden sich um Naemi im Alter kümmern. Und es kommt noch besser. Beide Jungs finden moabitische, heidnische Frauen. Die eine heißt Orpa und die andere, und da kommen wir, heißt Ruth. Und sie heiraten. Und bei Naemi wächst die Hoffnung. Vielleicht wird das Leben doch noch etwas geregelt ablaufen. Vielleicht werde ich Enkelkinder bekommen. Sie werden für mich sorgen. Ich weiß es nicht, ob Naemi und auch ob ihre Jungs den Verlust ihres Vaters verarbeitet haben. Ich weiß es nicht, wie es ihnen ging, aber es kommt noch schlimmer. Ihre beiden Jungs, Machlon und Kilion, auch sie müssen sterben. Und Naemi bleibt mit ihren beiden Schwiegertöchtern, Orpa und Ruth, alleine. Und in dieser Situation, in dieser auswegslosen Situation, entscheidet sich Naemi, zurück nach Juda zu gehen, zurück in ihre Heimat. Und aufgrund der Tatsache, dass Orpa und auch Ruth keine Männer mehr haben und sie das gleiche Schicksal ereilt hat, auch sie haben keine Versorgung, sagt Naemi zu Ruth und auch zu Orpa: Geht bitte zurück in eure Heimat. Geht zu eurem Volk zurück und sucht euch wieder Männer, die für euch sorgen. Und während sich Orpa dazu entscheidet und dem Ratschlag von Naemi folgt, entscheidet sich Ruth, mit ihrer Schwiegermutter mitzugehen, zurück nach Juda. Wir lesen das in Ruth 1, Vers 15 bis 17. Sie, das Naemi, aber sprach: Sieh, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um, deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete: Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen, und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Wie eingangs erwähnt, wir befinden uns ja in der Predigtreihe Ehe und Familie. Und ich denke, insbesondere beim Thema Treue ist es nahe, darüber nachzudenken, was heißt es denn, treu in der Ehe zu sein? Was heißt das, treu meiner Frau, meinem Ehemann zu sein? Doch Ruth war mit Naemi nicht verheiratet. Ruth war ihre Schwiegertochter. Und dennoch ist sie ihr treu geblieben. Wir sehen, Treue äußert sich nicht nur gegenüber meinem Ehepartner, sondern auch gegenüber meinen Mitmenschen. Und das ist unser erster Punkt. Was heißt, treu zu sein gegenüber meinem Mitmenschen. Was hält Ruth bei Naemi? Das habe ich mich gefragt. Naemi, sie hat Ruth nichts zu bieten. Sie kann nicht sagen, komm mit mir, ich habe in Juda Land. Wir werden versorgt sein. Komm mit mir, dort sind Männer, die wirst du heiraten können. Was ist die Motivation von Ruth mit Naemi mitzugehen? Und der Grund für Ruths Treue, der liegt viel tiefer, als dass nur Ruth mit Naemi mitgeht. Wir lesen das in Vers 17, wie Ruth zu Naemi sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Die Treue Ruths basiert auf der Tatsache, dass Ruth den Gott Israels, der die Treue in Person ist, dass sie diesen Gott kennengelernt hat und dass der Maßstab für Gottes Treue ihr Maßstab ist. Und zwei Grundprinzipien können wir aus diesem ersten Kapitel, wie Ruth hier handelt, ableiten. Diese Grundprinzipien helfen uns auch beim Nachdenken über die Fragen. Die Treue Gottes zu uns soll der Maßstab unserer Treue gegenüber unseren Mitmenschen sein. Und der zweite Maßstab, die Treue zu Gott äußert sich immer in der Treue gegenüber unseren Mitmenschen. Wir können nicht sagen, ich bin Gott treu und bin aber nicht meinem Umfeld, meinen Mitmenschen treu. Was ist der Maßstab? Ganz praktisch. Wie können wir Treue in unserer Gemeinde, in unseren Familien leben? Ich weiß nicht, ob wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht haben. Wenn ihr mal nach links und rechts schaut, außer eurer Ehemann oder eure Ehefrau sitzt neben, wenn jemand anders neben euch sitzt, wie können wir uns gegenseitig treu sein? Haben wir uns schon mal darüber Gedanken gemacht? Die Bibel, ich war erstaunt, die Bibel ist voll darüber, wie wir uns gegenseitig treu sein können. Und ich möchte heute vier Punkte, dass wir uns zusammen anschauen, die wir praktisch leben können. Der erste Punkt ist Treue in der Vergebung. Ich bin Gott so dankbar über die Zeugnisse, liebe Täuflinge, vielen Dank für eure Zeugnisse. Und wir haben gehört, wie sie erzählt haben, wie sie zu Jesus gekommen sind und wie Jesus ihnen vergeben hat. Wir kennen diesen Vers in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Gott begegnet uns in seiner Treue dadurch, dass er uns vergibt. Sind wir darin auch treu? Weil wir sündig sind, sind wir auf die Vergebung Jesu angewiesen. In Matthäus 18, Vers 21 lesen wir die Worte, wie Petrus Jesus fragt, Herr, wie oft muss ich vergeben, wenn jemand öfters gegen mich sündigt, mehrmals gegen mich sündigt, ist siebenmal ausreichend? Und Jesus antwortet ihm, 77-mal. Liebe Geschwister, wir alle sind auf Vergebung angewiesen. Und ich ermutige uns, lasst uns Vergebung treu praktizieren. In unseren Familien, in unserer Gemeinde, weil Vergebung heilt Beziehungen. Wir brauchen Vergebung. Der zweite Punkt ist Treue im Gebet füreinander. In Philipper 1, Vers 4 lesen wir, wie Paulus sagt, ich bete ständig für euch. Und das ist interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Briefe von Paulus, aber ich habe ein paar angeschaut. In den Briefen, die ich angeschaut habe, ich gefunden, wie es immer was gibt, wie Paulus sagt, ich ringe um euch, ich bete für euch. Ganz praktisch, ich denke, Arnold wird es nachher noch sagen, wir haben in unserer Gemeinde einen Plan, wo wir für uns als Geschwister beten, jeden Tag. Wir können uns prüfen, ich muss mich selber prüfen, ich muss bekennen, wie oft ich das vergesse. Lasst uns treu füreinander beten. Wie sind unsere Gebete gefüllt? Häufig geht es um uns, um unsere Anliegen. Lasst uns füreinander beten. Denn Treue zu Gott äußert sich dadurch, dass wir treu füreinander beten. Wir können Gebrauch machen von diesen Zetteln, wir können sie abfotografieren, wir können sie in unseren Kalender einspeichern, da ist unsere Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber lasst uns füreinander beten. Treue äußert sich auch im Dienst füreinander. Johannes schreibt in 3. Johannes 5 an seinen Freund Gaius. Ich weiß nicht, ob uns das bekannt ist, ich lese es vor. In 3. Johannes 5 schreibt er: Lieber Freund, dein tatkräftiger Einsatz für die Geschwister, noch dazu für Geschwister, die dir unbekannt sind, zeigt, wie treu du in deinem Glauben bist. Und dann in Vers 6 bezieht er sich darauf: Damit ehrst du Gott und handelst so, wie es gut und richtig ist. Treue äußert sich dadurch, dass wir einander helfen. Wenn wir sehen, wo wir uns gegenseitig helfen können, dass wir helfen. Und das ist ein Zeugnis. Ich denke, obwohl diese drei Punkte schon Herausforderungen genug für uns sind, möchte ich noch einen vierten Punkt, der einfach auch total praktisch für uns ist. Und das ist Treue im Bewahren von Geheimnissen und Informationen. In Sprüche 13, Vers 11 lesen wir: Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus, aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Wie treu sind wir mit unserem Mund? Ich denke, so Sätze wie: Hast du schon gehört das? Oder weißt du schon das Neueste? Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Wir können gerne uns austauschen und sollen auch Kommunikation pflegen, aber wie oft sagen wir Dinge, die wir nicht sagen sollten, die den anderen nicht weiterbringen. Vielleicht auch Dinge, die andere in ein schlechtes Licht stellen. Dinge, die falsche Bilder entstehen lassen. Und wir werden untreu unserem Nächsten. Wir sind treu, wenn wir Geheimnisse, wenn wir Informationen für uns behalten, die für den anderen nicht bestimmt sind, die den anderen nicht weiterbringen. Ruth war Naomi treu, weil sie Gott treu war. Lasst uns zurück zu Ruth gehen, zur Geschichte. Nachdem Ruth mit Naomi mitgegangen ist, zurück nach Bethlehem, nach Juda, kümmert sich Ruth rührend, man kann es nicht anders sagen, um Naomi. Ruth kommt, sie kommen zurück und sie fängt an, für das materielle Wohl für Naomi zu sorgen. Wir lesen das in Ruth 2, die Verse 2 bis 4. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naomi: Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Und so ging sie hin, kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob es heute noch dieses Gesetz gibt, zur damaligen Zeit galt das Gesetz, dass die Ehren bei der Erstlese, die liegen geblieben sind nach der Erstlese, dass die nicht aufgesammelt wurden durften bei der Nachlese, sondern man hat diese Ehren liegen gelassen, speziell für Hilfsbedürftige und für Witwen und Waisen. Und so, das lesen wir hier auch, so ist Ruth auf ein Feld gegangen und hat die Ehren aufgesammelt, die liegen geblieben sind bei der Erstlese. Und hier auf dem Feld macht Ruth Bekanntschaft mit Boas. Boas, es ist ein bekannter Elimelechs, und Boas, dem gehört dieses Feld. Und mit Boas kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Was heißt denn Treue gegenüber meinem Ehepartner? Naomi macht sich Sorgen. Das kann man aus der Geschichte Ruths rauslesen. Sie macht sich Sorgen um Ruths Zukunft. Und sie sagt zu Ruth: Ruth, biete dich Boas an als Frau. Heirate nochmal, weil du musst versorgt sein. Und Ruth folgt diesem Rat. In einer Nacht geht Ruth zu Boas und bietet sich ihm in Form eines nahöstlichen Brauches, bietet sie sich ihm als Frau an zur Absicherung. Wir lesen das in Kapitel 3 ab Vers 8. Das ist schon, wo Boas in der Nacht dort liegt. Als es nun Mitternacht war, schrak der Mann Boas auf und beugte sich vor, und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er: Wer bist du? Sie aber antwortete: Ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja der Löser. Löser steht hierfür, dass Boas Ruth aus dieser Situation, in der sie sich befindet, herauslöst. Weil er Verwandter von Elimelechs war und er diese Möglichkeit hatte. Er aber sprach: Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Ruth bleibt in moralischer und auch in geschlechtlicher Hinsicht rein. Insbesondere hier sehen wir, wie Ruth diese Situation nicht ausnutzt und Boas verführt, um sich Sicherheit zu holen, sondern sie wird nicht selber aktiv, sondern sie wartet auf die Reaktion Boas. Und wie reagiert Boas? Boas wacht auf und sagt zu ihr: Du hast noch edler gehandelt. Wir sehen hier, wie es Ruth wichtig ist, ja, nach dem Willen Gottes zu handeln. Welchen Maßstab hat Gott, wenn er zu uns sagt: Sei treu deiner Frau, sei treu deinem Mann? Wir möchten zwei Bereiche uns heute anschauen. Einmal Treue in intimer und geschlechtlicher Hinsicht und einmal Treue in deiner Rolle als Mann und als Frau. In Matthäus 5, Vers 27 lesen wir: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Laut Matthäus 5, Vers 27 spielt es keine Rolle, ob wir Ehebruch in der Tat begehen oder ob wir dies nur in Gedanken machen. Was geschieht in unserem Herzen? Was geschieht in unseren Gedanken? Liebe Freunde, ich will das einfach in dieser Deutlichkeit sagen, es ist viel zu gefährlich, dass wir uns bei diesem Thema etwas vormachen und denken: Ehebruch, das wird mir nie passieren. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Denkweise darüber, dass nicht mal die Tat, dass da etwas Verwerfliches ist, geschweige denn Gedanken darüber. Man muss es ja mal ausprobieren, man muss selbstbestimmt leben. Wenn ich nicht glücklich bin, muss ich meinen Weg finden. Und was ich denke, das geht keinem etwas an. Doch wir sind nicht geschützt davor, unserem Ehepartner untreu zu werden. Keiner von uns ist geschützt davor, Ehebruch zu begehen, wenn wir nicht von der Versuchung und zu Jesus Christus hinfliehen. Jesus sagt bereits in Gedanken: Wenn ihr eine andere Frau begehrt, begeht ihr Ehebruch. Und wie ernst Jesus das Thema meint, verdeutlicht er in den Versen danach, indem er uns darauf hinweist, wie wir den Angriffen, wie wir uns schützen können. Ab Vers 29 lesen wir: Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß wird, so reiß es aus. und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Hier werden Auge und Hand angesprochen. Und ich habe mich gefragt, warum Auge und warum die Hand? Warum nicht die Nase? Warum nicht der Kopf, wo wir denken? Warum nicht unser Mund? Wie viel Böses können wir mit dem Mund machen? Nun, ich denke, wenn wir uns anschauen, was machen wir mit den Augen? Wir sehen, wir schauen. Und das, was wir schauen, damit füllen wir unsere Gedankenwelt, damit füllen wir unser Herz. Und Jesus sagt hier nicht einfach so, schau weg, das, was dich zur Sünde leitet. Schau nicht darauf. Welche Bilder, welche Filme, welche Medien beeinflussen uns? Auf was schauen wir, wenn wir unterwegs sind? Jesus sagt, schau weg, prüfe, auf was du schaust. Prüfe, mit was du deine Gedanken füllst. Und das zweite ist die Hand. Das eine sind die Augen und das andere ist die Hand. Und auch hier können wir sagen, was machen wir mit der Hand? Nun, mit der Hand greifen wir Dinge. Wir greifen nach Dingen, wir heben Dinge fest. Und das, was wir in der Hand heben, es ist interessant, darauf sind wir konzentriert. Darauf richtet sich unser Fokus. Auf was sind wir fokussiert? Auf was sind wir bestrebt? Nach was greifen wir? Oder was wollen wir vielleicht nicht loslassen? Was heben wir fest in unserer Hand? Es kann ein Hobby sein. Es können Freundschaften sein. Und wir wissen eigentlich, ich werde dadurch immer wieder versucht und ich falle. Aber wir sind nicht bereit, loszulassen. Die Bibel fordert uns auf, diese Dinge, die uns zur Sünde verleiten, dass wir diese Dinge meiden, dass wir von diesen Dingen fliehen. Liebe Freunde, Ehe, Treue in der Ehe, Treue zu meinem Ehepartner beginnt in unserem Herzen. Es beginnt in unserem Gedanken und es beginnt im Gehorsam auf diese Worte Gottes. Hier beginnt es. Als zweiter Punkt möchten wir anschauen, was heißt es, Treue in meiner Rolle als Mann oder als Frau? Wie wichtig ist mir das Wohlbefinden meiner Frau oder das Wohlbefinden meines Mannes? Wie wichtig ist mir meine Frau? Ich glaube, jeder, der jetzt verheiratet ist, wird sagen, natürlich ist mir meine Frau sehr wichtig oder mein Mann. Ich möchte einen Aspekt, der mir persönlich sehr wichtig geworden ist und liebe Frauen, verzeiht mir, ich werde jetzt ein bisschen speziell an die Männer etwas richten, aber für euch könnt ihr auch daraus was mitnehmen. Mir ist ein Vers aus der Rollenbeschreibung, aus Epheser 5, ist mir sehr, sehr wichtig persönlich. Das ist der Vers 29 aus Epheser 5. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Wie nähren und pflegen? Wir unseren Ehepartner. Ganz konkret, liebe Männer, wie wichtig ist das Wohl unserer Frauen? Und ich hoffe, wir wissen, dass es hier nicht um das finanzielle Wohl geht. Es geht nicht darum, wie viel Geld wir nach Hause bringen und dass wir arbeiten gehen. Wie wichtig ist uns die seelische Fürsorge unserer Frau? Wie oft beten wir für sie? Wie wichtig sind uns ihre Wünsche? Wie wichtig sind uns ihre Sorgen, was sie beschäftigt? Christus kümmert sich so rührend um seine Gemeinde. Er versorgt sie im geistlichen Wohl. Er führt sie. Und diesen Anspruch setzt Christus an uns als Männer. Schaut mal, alle Dinge, die wir regelmäßig zum Leben brauchen, das ist Essen, das ist Schlafen, das ist Trinken, das ist Atmen, Diese Dinge machen wir regelmäßig. Und so ist es auch in unserer Ehe. Diese Fürsorge, die brauchen wir regelmäßig. Wie treu warst du, wie treu bin ich in meiner Rolle als Mann und als Frau, in den Aufgaben, die uns Gott gibt als Frau und als Mann. Die Treue äußert sich in der regelmäßigen Fürsorge, im Gebet, im Dienst, in der Kommunikation füreinander. Und wisst ihr, als ich an diesem Punkt angelangt bin, in der Vorbereitung meiner Predigt, in mir wuchs nicht nur das Gefühl, sondern ja, in mir wuchs die Gewissheit, ich schaffe das nicht. Ich werde diesem Anspruch nicht gerecht. Und wir kommen zum Punkt, ich war untreu und was nun? Ich erkenne, dieser Maßstab Gottes, der ist so hoch, ich werde diesem Maßstab nicht gerecht. Und wisst ihr, Untreue ist untreu. Wir können Treue nicht steigern. Wir können nicht sagen, ich war ein bisschen treu oder er ist treu, ich bin treuer, er ist am treuesten. Entweder bin ich treu oder ich bin untreu. Es macht allerdings durchaus einen Unterschied, das ja, will ich hier an dieser Stelle einfach auch erwähnen, es macht einen Unterschied, in welcher Sache wir untreu sind. Wenn ich meiner Frau versprochen habe, jeden Morgen Brötchen zu bringen, bevor ich zur Arbeit fahre, und ich es dann einmal nicht mache, dann bin ich in dieser Sache untreu. Aber der Schaden ist überschaubar. Dann muss meine Frau sich anziehen und muss zum Bäcker fahren und Brötchen kaufen. Aber viel schlimmer ist es, wenn ich untreu in der Vergebung bin. Wenn Bitterkeit in meinem Herzen wächst. Viel schlimmer, viel verletzender, viel weitreichender ist es, wenn Untreue in der Ehe geschieht. Wenn wir sexuell untreu werden. Untreue widerspricht immer, sie widerspricht dem Wesen Gottes und sie wirkt sich dadurch immer negativ, zerstörend auf unsere Beziehungen aus. Doch eines müssen wir wissen und ich bin so Gott wirklich so unendlich dankbar. Gott sagt uns, wenn ihr untreu seid, so bin ich doch treu. Das ist unser Wochenvers aus 2. Timotheus 2, Vers 13. Sind wir untreu, so bleibt Gott doch treu. Denn Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Oder andere Übersetzungen sagen, oder Gott kann sich selbst nicht untreu werden. Weißt du, du kannst Gott nicht enttäuschen. Deine Frau, dein Mann, deine Geschwister in deiner Familie, in der Gemeinde, wir können uns gegenseitig enttäuschen, aber Gott kannst du nicht enttäuschen. Gott kennt dich und Gott weiß, was du morgen machen wirst. Weil wenn du Gott enttäuschen würdest, dann würdest du ihn täuschen, dann hätte er sich in dir getäuscht. Er kennt dich und er liebt dich und er ist treu. Er vergibt dir deine Untreue, meine Untreue, wenn wir ihm um Vergebung bitten. Auch wenn wir gegenseitig untreu gewesen sind, Gott vergibt uns. Und liebe Geschwister, ich ermutige uns, lasst uns um Vergebung bitten und Vergebung aussprechen. Denn das ist nichts anderes als Gehorsam vor Gott. Und Gott segnet diesen Gehorsam. Gott wird uns auf diesem Weg stärken. Und er wird unsere Beziehungen festigen und ja, die Beziehungen stärken. Ist das nicht eine wunderbare Wahrheit? Ist Gott, sind wir untreu, so ist doch Gott treu. Doch es bleibt, zumindest für mich, bleibt die Frage, wie kann ich denn in der Treue wachsen? Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass es euch auch so geht, nicht nur mir. Ich möchte ehrlich gesagt nicht immer in der gleichen Sache untreu sein. Ich möchte wachsen. Ich möchte nicht in einem Jahr, dass wir in einem Jahr wieder zurückblicken und sagen, eigentlich hat sich nichts getan. Wie schaffen wir es, untreu? Wie schaffen wir es, treu zu sein? Und auch hier gibt uns die Bibel eine wunderbare Wahrheit weiter. Wenn wir in der Treue wachsen wollen, dann muss die Treue in uns wachsen. Und das heißt konkret, wir müssen Gott in unser Leben aufnehmen und Gott muss in unserem Leben zum Vorschein kommen. In Galater 5, Vers 22 lesen wir, die Frucht des Geistes aber sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Treue. Wir haben vor kurzem eine Gebetsstunde zu diesem Thema gehabt, die Frucht des Geistes. Und hier passt einfach der Gedanke, den Alex Enz damals in der Gebetsstunde gebracht hat. Und ich möchte hier diesen Gedanken nochmal aufführen. Ich habe es mit dem Alex abgestimmt. Wisst ihr, ich in meinem Leben, ich möchte so gerne, dass die Frucht zum Vorschein kommt, dass saftige Tomaten, dass rote, so süße Äpfel zum Vorschein kommen, saftige Orangen. Und ich bin so fokussiert, und es geht mir wirklich so, ich bin so fokussiert im Alltag, dass Liebe zum Vorschein kommt. Dass ich, wenn ich Menschen begegne, dass ich freundlich bin, vor allem wenn ich angegriffen werde. Und ich bin auf diese Früchte so fokussiert. Aber die Frucht entsteht nicht, dass an der Frucht gearbeitet wird. Es entsteht nicht, wenn man im Garten Tomaten ernten will, dass man Tomaten an den Strauch anklebt und sie rot anmalt. Dadurch entsteht die Frucht nicht, dass man auf die Frucht fokussiert ist, sondern die Frucht entsteht, dass Gartenarbeit betrieben wird, dass Unkraut gejäht wird, dass gegossen wird, gedüngt, dass Sonne auf die Pflanzen scheint und irgendwann mal schenkt Gott seinen Segen und es entsteht eine Frucht. Und genau so ist es in unserem Leben. Wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn Gott dir in deinem Leben aufzeigt, wo Sünde in deinem Leben ist, dann entferne es wie Unkraut. Achte auf deine Augen, achte auf deine Hand, achte auf dein Herz. Lass das Wort Gottes in dein Leben regnen. Bete regelmäßig. Suche Gemeinschaft. Schließ dich einem Hauskreis zum Beispiel an, wenn du noch in keinem Hauskreis bist. Und das sagt nicht ich, das sagt das Wort Gottes. Dann wird die Frucht des Geistes in deinem Leben zum Vorschein kommen. Diese zwei Wahrheiten möchte Gott uns mitgeben und möchte uns dadurch ermutigen. Bist du untreu, dennoch ist Gott dir treu. Und Gott möchte in deinem Leben Treue hervorbringen. Das ist nicht unser Produkt, sondern das bringt Gott in unserem Leben hervor. Einen letzten Punkt möchten wir uns anschauen. Gott ist treu, auch wenn es dir manchmal anders scheint. Lass uns nochmal zurückkehren zu Ruth. Was ist mit Ruth geschehen? Nun, Ruth und Boas heiraten. Gott schenkt ihnen sogar einen Sohn. Wir lesen das in Ruth 4, Vers 13. So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Und ab Vers 17 lesen wir, und sie gaben ihm den Namen Obed, der ist der Vater Isais, des Vaters David. Ganz einfach gesagt, Ruth wird die Mutter von Davids Opa. Ruth, im Leben von Ruth zeigt Gott, wie großartig er ja nicht nur Ruth, sondern die ganze Menschheit liebt. Ruth ist eine moabitische, heidnische Frau. Sie kam nach Juda, eingewandert sozusagen. Und wird Teil des Stammbaums von König David und somit von Jesus Christus, vom Heilsplan Gottes. Und wenn man das Ruth erzählt hätte, als sie in Moab war und ihr Mann gestorben ist, ich glaube, sie hätte denjenigen, der das ihr erzählt hätte, sie hätte ihn für verrückt erklärt. Ruth musste schwere Zeiten durchleben, Schicksalsschläge. Doch Gott hat im Leben von Ruth hat seinen Plan treu umgesetzt und hat sie wunderbar ans Ende geführt. Und wir sehen am Leben von Ruth, wenn wir Gott treu sind, dann heißt das nicht, dass es uns immer gut gehen wird. Und ich denke, auch Ruth hat manchmal daran gezweifelt. Es kommen Zweifel, dass Gott treu ist. Aber die Bibel ist voll davon und ich ermutige allen, die in Situationen stecken, wo es manchmal nicht so scheint, dass Gott treu ist, daran festzuhalten. Gott kennt deinen Weg, vor allem er kennt deinen zukünftigen Weg und er wird dich, er wird uns ans Ziel bringen. Ich möchte nochmal ganz kurz die Punkte zusammenfassen. Wenn wir Gott in der Treue begegnen, dann fordert uns Gott heraus, dass wir treu in den Beziehungen zueinander sind. Und das äußert sich, dass wir einander vergeben, dass wir einander füreinander beten, dass wir einander dienen und dass wir treu sind in unserer Kommunikation zueinander. Dass wir Geheimnisse und Informationen auch für uns behalten. Es fordert uns heraus, treu unserem Ehepartner zu sein, sowohl in geschlechtlicher Hinsicht, aber auch in unserer Rolle, die wir von Gott bekommen haben, als Mann und als Frau. Aber wenn wir Gott begegnen, sehen wir auch, dass Gott uns nicht allein lässt. Und Gott verurteilt uns nicht, wenn wir es nicht schaffen, sondern er ist uns treu und vor allem er befähigt, er will in uns die Treue befähigen. Und wir dürfen sicher sein in der Begegnung mit Gott. Wenn wir Gott begegnen, begegnen wir die Treue in Person. Und er wird uns ans Ziel bringen. Er kennt unseren zukünftigen Weg und er wird uns nach Hause bringen. Amen.